Der zweite Bereich, in dem die neue Mentalität des Konzils besonders deutlich empfunden wird, sodass die Geister dadurch in Bewegung gesetzt werden, ist der Versuch zu einer Neubestimmung des Verhältnisses von Kirche und Welt, beziehungsweise demgemäß auch von Christ und Welt vorzustoßen. Mario von Galli hat in seinem kürzlich erschienenen großen Konzilsband auch jenes bekannte, außerordentlich suggestive Bild aufgenommen, welches die St. Patrick's-Kathedrale New York wie eine verlorene Insel des Vergangenen inmitten jener gigantischen Hochbauten zeigt, in denen sich der Geist der Gegenwart ausdrückt. Das Bild scheint ein Symbol für die Situation der Kirche in der Welt von heute zu sein. Wenn ehedem die Kirchen das Gesicht der Städte prägten und ihre hochragenden Türme über den Alltag hinaus aufs Ewige verwiesen, so hat in den modernen Hochbauten der Mensch die Monumente seiner eigenen Größe errichtet, die längst die Türme der Gotteshäuser überragen und den Blick zum Himmel verdecken oder vielmehr auch den Himmel als den Raum des Menschen, als Welt deklarieren, die der Mensch zu erforschen und in Dienst zu nehmen sich anschickt. Die neugotische Kathedrale inmitten der stählernen Giganten, in denen sich die moderne Baugesinnung ausdrückt, scheint überdies ein bedrückendes Zeugnis der Gestrigkeit des Christlichen zu sein, das sich in der modernen Welt nicht mehr auszusagen vermag und so der modernen Welt auch nichts zu sagen hat. Nicht erst das Konzil, sondern vorher schon die Jugendbewegung war der Ausdruck des Willens, mit der Gestrigkeit des Christlichen Schluss zu machen. Man hatte es satt, ob seines Christseins als zurückgeblieben und weltfremd verlacht zu werden, entschlossen, Christentum mitten im Heute zu leben und es einzusenken in die Welt unseres Heute. Wer von solchem Wollen erfüllt war, dem musste es dann freilich ärgerlich sein, dass die päpstlichen Rundschreiben noch immer im Kurialstil, in der Sprachgestalt der Spätantike mit den Varianten, die Mittelalter, Renaissance und Barock hinzugefügt hatten, abgefasst wurden. Dass die päpstliche Liturgie und auch das Pontifikalamt den Stil des byzantinischen Hofes, den Stil des Mittelalters und des Barock repräsentierten und eine prunkvolle Schau des Vergangenen, ein lebendiges Museum der Kultur- und Kultgeschichte darstellten, aber nicht den Gottesdienst des heutigen Menschen. Dass die katholische Theologie an die Form des Mittelalters gebunden schien und so am modernen Menschen weithin vorbeiredete und dergleichen mehr. Und wer hätte es nicht als befreiend empfunden, dass das Konzil sich auf die Seite derer stellte, die hier aufräumen wollten, den Staub des Vergangenen abschütteln, um frischen Wind einzulassen. Aber spätestens als das Konzil daran ging, in der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute das Weltverhältnis des Christen und der Kirche neu zu formulieren, zeigte sich, dass es um sehr viel mehr ging, als um das Beiseiteräumen verstaubter Formen, dass die Frage grundsätzlicher gestellt war und dass es sich daher um eine tieferreichende Auseinandersetzung handelte, als es die zwischen Rubrikenwächtern und Anwälten des Heutigen hätte sein können. Auf der theologischen Ebene kann man in dieser Fragestellung von zwei Phasen der Entwicklung sprechen, die freilich noch unabgeschlossen ineinandergreifen und überdies in den verschiedensten Formen und unter den verschiedensten Vorzeichen auftreten, sodass sie nur in einer starken Schematisierung hier herausgestellt werden können. Die erste Phase darf man als die inkarnatorische bezeichnen. Inkarnation, Fleischwerdung des Wortes Gottes, wird in jener Phase als christliche Zentralkategorie neu entdeckt und zum Ausgangspunkt der ganzen theologischen Konstruktion genommen. Die Idee der Inkarnation, der Menschwerdung, Fleischwerdung Gottes, bestimmt dann zunächst das Gottesverhältnis des Christen, die Richtung seiner Gottesbeziehung. Gott ist Fleisch geworden, das heißt, Gott ist ausgezogen aus sich selbst, abgestiegen und eingetreten in das Fleisch dieser Welt. Gott lebt nicht in der Welt der reinen Ideen, er ist nicht wie die platonischen Ideen durch einen Abgrund von Welt und Materie getrennt, die nur Schatten des Eigentlichen wären, er ist selbst Fleisch geworden. Man geht ihm nach, indem man in diese Bewegung des Abstiegs, der Weltzuwendung eintritt, denn dort ist er zu finden, der absteigende Gott. Der christliche Gott, der menschgewordene Gott, ist nicht ein Gott des Jenseits, sondern ein Gott gerade dieser Welt. Das Himmelreich, das Christus verkündigte, ist in Wahrheit ein Handeln Gottes an dieser Welt, nicht ein Ort jenseits von ihr. Und so hat christliches Glauben nichts mit der Leidenschaftslosigkeit, mit der resignierten Weltabwendung des Stoikers zu tun. Der Christus, der am Grab des Lazarus geweint und am Ölberg Angst gelitten hat, der Christus, der angesichts der Devotionalienhändler im Vorhof des Tempels von heiligem Zorn ergriffen wurde und der am Hochzeitsfest zu Kana als Fröhlicher unter den Frohen teilgenommen hat, passt nicht in das stoische Ideal der leidenschaftslosen Geistigkeit. Er hat die ganze Leidenschaft des wahrhaft Menschlichen in den Dienst des Göttlichen gestellt, in den Dienst jenes Gottes, der selbst ein zürnender und eifersüchtiger, in allem aber ein liebender Gott ist. Aus solchen Erkenntnissen, wie sie in der Zeit zwischen den Weltkriegen vor allem aufstanden, wurde ein menschliches, ein vitales, ein weltfrohes und, wie man nun gern sagte, ein inkarniertes Christentum abgeleitet, das sich nicht in Abtötung, Weltflucht und Jenseitserwartung verliert, sondern weltfroh sich mitten in das Heute hineinbegibt, sich an allem Schönen, Hohen und Großen freut, in ihm die Spuren des Christlichen entdeckt, das nun selbst wieder Fleisch annehmen und als konkreter Auftrag an diese Zeit, in dieser Zeit verwirklicht werden soll. Schlagworte wie Heimholen und Taufen entstanden. Wie Thomas den Aristoteles getauft habe, so müsse die moderne Geistigkeit getauft dem Christlichen dienstbar gemacht werden. Wie das Mittelalter die weltlichen Energien jener Zeit christlich genutzt habe, so müsse Ähnliches auch heute geschehen. Aber an dieser Stelle setzt dann auch die Kritik an, welche zur zweiten Phase überleitet, die man als die eschatologische bezeichnen könnte. Der Theologie war nämlich inzwischen bewusst geworden, dass die Idee der Inkarnation in der Bibel keineswegs jene absolute Stellung einnimmt, die sie in der katholischen Spiritualität jetzt zu gewinnen anfing. Der christliche Glaube beginnt vielmehr im Neuen Testament mit dem Bekenntnis zur Auferstehung, das erst allmählich durch die theologische Reflexion rückverlängert wird, zunächst auf das Wort des historischen Jesus hin, so in den ersten drei Evangelien, und schließlich auf die Idee der Inkarnation hin, so bei Johannes, eine Idee, die folglich erst am Ende der neutestamentlichen Entwicklung als Fundierung des Grundthemas der Auferstehung auftritt, das seinerseits vom Kreuzesthema untrennbar ist. Entgegen dem, was der Optimismus der Inkarnationsidee bisweilen ausdrücklich versichert hatte, gibt es im Neuen Testament einen deutlichen Vorrang des Kreuzesthemas vor dem Inkarnationsthema. Ja, die Inkarnationsthematik der Bibel ist selbst schon Kreuzestheologie, denn Inkarnation, Menschwerdung Gottes, heißt ja bereits Selbstpreisgabe Gottes und ist so der erste und entscheidende Schritt ins Kreuz hinein. Indessen das korrigierende Element, das damit der Weltfreudigkeit des reinen Inkarnationsdenkens entgegentrat, wäre schwerlich in der Breite schnell zur Wirkung gekommen, wenn sich nicht eine andere und ganz anders geartete Einsicht damit verbunden hätte. Man begann sich nämlich allmählich zu fragen, ob denn nicht die Idee des inkarnierten Christentums, das heißt eines irdisch engagierten Glaubens und einer irdisch engagierten Kirche schlussendlich auf eine Restauration des Mittelalters hinauslaufe, das in seiner Verquickung von Imperium und Sacerdotium ein Höchstmaß an Inkarnation des Christlichen erzielt hatte, aber gerade ob diese Verquickung uns heute im hohen Maß bedenklich und fragwürdig erscheinen muss. So begannen allmählich die Parolen vom Heimholen und vom Taufen fragwürdig zu werden. Die Idee der weltlichen Welt wurde modern. Das heißt, der Gedanke, dass der christliche Auftrag gar nicht die Verchristlichung der Welt sei, sondern vielmehr die Freisetzung der Welt in ihre Weltlichkeit hinein, Anerkenntnis der Welt als Welt, die eben als solche zu belassen und zu respektieren sei. Damit verbindet sich dann ein neues Geschichtsbild, das übrigens in der Eröffnungsansprache des Konzils durch Papst Johannes den 23. deutlich aufklang. Bisher war man ja gewohnt, das Mittelalter als die christliche Idealzeit anzusehen, deren volle Deckung von Kirche und Welt als das anzustrebende Ziel betrachtet wurde. Die Neuzeit aber wurde als der große Abfall gewertet, der Geschichte vom verlorenen Sohn verglichen, der sein Vermögen in die Hände nimmt und auszieht aus dem Vaterhaus, um dann im Zweiten Weltkrieg nach den Trebern der Schweine Hunger zu haben. In solchen Vergleichen klang dann auch schon die Hoffnung auf baldige Heimkehr auf. Jetzt wurde gerade die neuzeitliche, ins Mittelalter selbst zurückreichende Wende zur Eigenständigkeit der Welt als Vollzug der christlichen Verwandlung der Geschichte angesehen und damit der christliche Horizont nach vorwärts orientiert. Statt sich im Rückblick auf das Mittelalter zu verlieren, solle es nach vorwärts schauen und gerade in der Entwicklung der Neuzeit den Vollzug der christlichen Wende erkennen. Bei Johannes dem 23. kann man vielleicht die schärfste Kritik der Mittelalterromantik finden, jenes Zurückschauens, das die Dinge nur immer ins Schlechtere abgleiten sieht und die schweren Gefahren der Verquickung von Kirche und Welt wie die neuen Möglichkeiten der Freiheit des Glaubens übersieht, die aus der neuzeitlichen Wende erwuchsen. Das Ganze aber führt dann bei dem Papst des Konzils zu einer Theologie der Hoffnung, die von außen betrachtet fast an naiven Optimismus zu grenzen scheint, wenn er sagt, Tantum aurora est et jam primi orientis solis radii, quam suaviter animos afficiunt nostros. Morgenröte ist jetzt und schon rühren die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne unaussprechlich schön unsere Seele an. Eine der erstaunlichsten Formulierungen jener denkwürdigen Rede, die den Geist des Konzils entscheidend geprägt hat. Wenn es sich ganz klarerweise bei Johannes um einen Optimismus aus dem Glauben heraus handelt, um christliche Hoffnung, die im Glauben lebt, so ist doch klar, dass die Verwechslung solcher Aussagen mit dem Fortschrittsoptimismus der Zeit nahe lag und dass hier klärende Auseinandersetzung unentbehrlich war. Damit ist in etwa die geistige Situation der Fragestellung umrissen, die Auseinandersetzung, auf die das Konzil stoßen musste. Und man wird freilich sagen müssen, dass auf dem Konzil diese Auseinandersetzung nicht bis zur eigentlichen Tiefe der Fragestellung vorangetrieben worden ist, hauptsächlich, weil die theologischen Gegensätze, um die es hier geht, fast vollständig überdeckt waren durch den theologisch vordergründigen, aber praktisch höchst wirksamen Gegensatz zwischen kurialer Tradition und moderner Theologie, der die inneren Fragen und Fraglichkeiten der Letzteren selbst kaum zum Zuge kommen ließ. Auch wenn die Formulierungen des Konzils behutsam und in vielem wirklich klärend und vorwärtsweisend sind, war von dieser so gegebenen Frontstellung her das Echo des Konzils in einer bestimmten Richtung festgelegt. Dies Echo unterschied nun einmal nur zwischen kurial und fortschrittlich und identifizierte diesen Gegensatz mit weltabgewandter und weltoffener Christlichkeit, obwohl doch in Wirklichkeit die Kurie sich sehr wohl auf die Geschäfte der Welt versteht und ihr Verständnis für diese Geschäfte mit zu den Vorwürfen gehört, die man ihr in anderen Zusammenhängen zu machen pflegt. Diese Vereinfachung ist zu einem Hauptgrund geistiger Verwirrung geworden. Sie führt nicht selten zu einem Missverständnis des Konzils und bedeutet doch auch zugleich den fruchtbaren Auftrag zu einem energischen Ringen um die christliche Spiritualität in der Welt von heute. Es kann selbstverständlich nicht die Aufgabe dieses Vortrags sein, der die Situation der Kirche nach dem Konzil beschreiben will, in eine Behandlung der Probleme einzutreten, die sich hier stellen. Eines aber, glaube ich, kann auf jeden Fall gesagt werden. Eine Weltzuwendung der Kirche, die ihre Abwendung vom Kreuz darstellen würde, könnte nicht zu einer Erneuerung der Kirche, sondern nur zu ihrem Ende führen. Der Sinn der Weltzuwendung der Kirche kann nicht sein, den Skandal des Kreuzes aufzuheben, sondern allein der, ihn in seiner ganzen Blöße wieder zugänglich zu machen, indem alle sekundären Skandale weggeräumt werden, die sich dazwischen geschaltet haben und leider oft genug die Torheit der Liebe Gottes mit der Torheit der Eigenliebe der Menschen verdecken und so freilich einen falschen Anstoß geben, der sich zu Unrecht hinter dem Anstoß des Meisters versteckt.